Freunde, bevor wir in das heutige Video starten, gibt es noch Neuigkeiten. Es geht um mein Herzensprojekt, um meine erste eigene Brand. Und wenn ihr das Ganze unterstützen oder begleiten wollt, dann schaut gerne mal bei Insta vorbei. Da gibt es übrigens auch was zu gewinnen. Es lohnt sich also. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles verlinkt. Und jetzt geht's los.
Hi und herzlich willkommen zu einer Folge Mord am Mittwoch. Ich bin Lucia, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder zuhört oder zuschaut. Und ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der ist filmreif. Und was ich damit meine, das werdet ihr später noch genauer verstehen, der ist absolut crazy abgedreht. Man hat keine Ahnung, in welche Richtung das Ganze geht und ich finde es zum Verzweifeln. Ihr könnt natürlich hier auch ein Abo dalassen, darüber freue ich mich auch sehr. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Am Anfang dieser Folge möchte ich ein kleines gedankliches Rollenspiel mit euch machen. Ihr nehmt dabei die Rolle eines Polizeibeamten oder einer Beamtin ein. Stellt euch vor, es ist zunächst ein ganz normaler Arbeitstag auf eurem Revier. Euer Morgen startet wie üblich und es scheint ein ruhiger Tag zu werden. Ihr freut euch drauf. Doch dann gibt es plötzlich einen Anruf. Ein Anruf, der alles verändern wird. Ein Mann wurde Opfer eines Einbruchs und seine Freundin wurde bei diesem Einbruch entführt. Sie gilt immer noch als vermisst. Euch ist klar, heute, das wird kein entspannter Tag. Der Freund wird als Zeuge auf die Polizeistation geladen und das Verhör beginnt. Der Mann steht vermutlich unter Drogen. Er wirkt ein bisschen verwirrt und seine Geschichte scheint unglaubwürdig. Er erzählt von einem Mann, der mitten in der Nacht eingebrochen ist. Er habe ihn und seine Freundin gefesselt und unter Drogen gesetzt, damit sie gefügiger werden. Eine Ahnung, wer der Täter sein könnte, hat der Mann nicht und es gibt auch kein Motiv. Der Einbrecher soll das aber alles vorher schon geplant haben. Zufällig war der Einbruch nicht, denn der Täter kannte seinen Namen. Als die Frage aufkommt, seit wann seine Freundin vermisst wird, antwortet der Mann, dass sie bereits vor einigen Stunden das Haus mit dem Täter verlassen hat. Wir wissen, in vermissten Fällen sind gerade die ersten Stunden die wichtigsten. Warum hat dieser Partner also so lange damit gewartet, all das zu melden? Warum hat er nicht sofort die Polizei gerufen? Hatte er wirklich nur zu viel Angst vor dem Täter? Oder ist hier etwas sehr, sehr krumm? Vergleichbare Fälle in der Vergangenheit haben uns gezeigt, dass in den meisten Fällen eine nahestehende Person etwas mit dem Verbrechen zu tun hat. Gab es also überhaupt diesen Einbrecher? Vielleicht sitzt vor dir auch gerade ein Mann, der seine eigenen Taten verstecken möchte. Ein Mann, der vielleicht eine Auseinandersetzung mit seiner Freundin hatte, der sich bei den ganzen Drogen nicht mehr richtig kontrollieren konnte. Sitzt hier vor uns wirklich ein Opfer, das seine Freundin vermisst und selber angegriffen wurde? Oder schauen wir einem Täter in die Augen? Unser heutiger Fall hat bei den Beamten genau diese Fragen aufgeworfen. Vieles scheint verwirrend. Unglaubwürdig und seltsam. Es zeigt uns, wie schwer es manchmal ist, zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden. Denn viele Beteiligte in diesem Fall haben vorschnell gehandelt und geurteilt. Also starten wir jetzt zusammen rein in diese Folge. Denise Huskins und Aaron Quinn lernen sich 2014 kennen. Sie leben beide in der kalifornischen Stadt Vallejo. Vallejo hat um die 126.000 Einwohner und liegt an der Bucht von San Pablo. Denise ist eine Frau mit blonden, langen Haaren und einem bezaubernden Lächeln. Sie ist sehr zielstrebig und gibt immer alles dafür, um ihre Träume zu erreichen. Aaron ist 30 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er ist ein gut aussehender Kerl, der in der Highschool Football-Captain war. In seinem Leben hat er schon dem ein oder anderen Mädchen das Herz gebrochen. Beide arbeiten als Physiotherapeuten und besonders in der Kennenlernphase helfen ja solche Gemeinsamkeiten, um Gesprächsthemen zu finden und eine mögliche unangenehme Stille zu füllen. Die beiden fühlen sich also sehr schnell zueinander hingezogen. Für Aaron ist das sehr schön. Er weiß am Anfang aber nicht so richtig, wie er mit diesen neuen Gefühlen umgehen soll. Er hat gerade erst eine ernste Beziehung mit einer Frau beendet, mit der er auch schon verlobt war. Seine Ex-Freundin heißt Andrea und sie soll ihn betrogen haben. Aaron möchte sich eigentlich nicht direkt in eine neue Beziehung stürzen, Aber wir alle wissen ja, wenn die Liebe kommt, dann kommt sie. Da ist einfach was zwischen Aaron und Denise. Und die Situation wird auch nicht einfacher dadurch, dass alle drei, also Aaron, Denise und Andrea, im gleichen Krankenhaus arbeiten. Als Denise einige Wochen später erfährt, dass Aaron noch Kontakt mit seiner Ex-Freundin hat, ist sie eifersüchtig und enttäuscht. Sie genießt die Zeit mit Aaron einfach sehr und sieht im Dating mit ihm schon was Ernstes. Ja, das mit den Ex-Partnern, das ist ja sowieso immer so ein Thema. Ich führe da so eine kontroversere Ansicht, glaube ich zumindest, dass viele das so sehen. Ich finde es nicht schlimm, wenn der Partner Kontakt zum Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin hat. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man auseinandergegangen ist, wie man sich versteht, ob dieser Ex dann die neue Beziehung respektiert. Aber an sich finde ich es nicht so schlimm. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Denise ist auf jeden Fall gekränkt. Sie findet das nicht gut. Sie ist verunsichert. Ihr gefällt das nicht. Und dadurch entsteht ein kleines Liebeschaos zwischen Denise, Aaron und Andrea. Und sowas ist natürlich für keinen schön. Schlussendlich konfrontiert Denise Aaron aber und sie können alles klären und kommen dann auch richtig zusammen. Und trotzdem sieht Aaron Andrea immer wieder bei der Arbeit. Das führt dann auch wieder zu Diskussionen mit Denise. Sie möchte nicht, dass die beiden außerhalb von beruflichen Themen miteinander reden. Am 22. März 2015 ist das Paar verabredet. Denise fährt bei Aaron vorbei. Er wohnt in einer schönen Wohngegend. Eine Gegend, in der man sich sicher und wohlfühlen kann. Denise und Aaron essen Pizza und sitzen stundenlang zusammen, um über ihr Liebesdreieck und ihre Beziehung zu sprechen. Sie beschließen, dass sie auf jeden Fall zusammen sein möchten. Aaron sieht ein, dass sein Verhalten oft ungerecht war. Die beiden wissen auch, dass die ganze Situation mit Andrea das Vertrauen beeinträchtigt hat. Aber sie wollen es wieder aufbauen und sich eine neue Chance geben. Sie sind sich sicher miteinander. Sie trinken ein paar Drinks und gehen gegen Mitternacht ins Bett. Sie legen sich hin und schlafen. Es ist ein gutes Gefühl, mit dem sie sich jetzt hinlegen, weil sie alles aus dem Weg schaffen konnten und ein Neubeginn ansteht. Doch mitten in der Nacht werden sie plötzlich geweckt. Es gibt Geräusche direkt im Schlafzimmer und eine Stimme. Am Anfang hört sich die Stimme sehr weit weg an und Denise ist ganz verschlafen und denkt, dass sie die Stimme nur in ihrem Traum hört. Doch als sie die Augen öffnet, sieht sie, dass jemand direkt vor ihr steht. An den Wänden sind helle, blinkende Lichter und rote Laserpunkte. In diesem Licht sieht sie einen Mann, der neben ihr am Bett steht. Er sagt die Worte: "Steh auf, das ist ein Raubüberfall." Denise geht in diesem Moment ein Satz durch den Kopf. Oh mein Gott, das hier ist kein Traum. Ich meine, das ist ja wirklich der Albtraum von jedem von uns, oder? Dunkelheit. Man ist irgendwie so verletzlich, wenn man zu Hause im Bett liegt. Man hat dann irgendwie nur ein Schlüppi an und das ist so der sicherste Ort. Oder er sollte es zumindest sein. Und an eben diesem heiligen Ort dann überfallen zu werden. Wenn ich nachts ein Knacken höre, dann fährt's mir durch Mark und Bein. Deswegen kann ich mir kaum ausmalen, wie die beiden sich gerade fühlen müssen. Der Einbrecher hat einen Taser in der Hand, den er anknipst und das bedrohliche Knistern eines Elektroschockers ist dann zu hören. Er fordert Denise und Aaron jetzt auf, mit Kabelbindern ihre Füße und Hände zusammenzubinden. Aaron ist vollkommen geschockt von der Situation. Er ist wie erstarrt. Doch ihm fällt schon früh etwas auf. Der fremde Mann nennt ihn beim Namen. Denise und Aaron sind kein zufälliges Ziel. Als Aaron gefesselt ist, wird auch Denise gefesselt. Ihnen werden Schwimmbrillen aufgesetzt, die mit Klebeband umwickelt sind, damit die beiden nichts mehr sehen können. Sie bekommen dann Kopfhörer aufgesetzt. Als erstes hören sie nur Musik. Es hört sich so an wie das melodische Hin- und Herschwingen eines Windspiels. Das wird irgendwann unterbrochen von im Vorfeld aufgezeichneten Nachrichten und Anweisungen an sie. Ich finde das so gruselig. Als Aaron hört, dass er auch auf den Tonbandaufnahmen wieder persönlich mit seinem Namen angesprochen wird, wird ihm bewusst, dass der Einbruch nichts Spontanes ist. Er weiß nun, sie wurden gezielt ausgewählt und sie haben ein großes Problem. Denise und Aaron können nun also nichts mehr sehen, sie können nichts mehr hören, außer diese aufgenommenen Nachrichten, und sie sind gefesselt. Ihnen wird gesagt, dass ihr Blutdruck gemessen wird. Und tatsächlich spürt Aaron das Messgerät an seinem Arm. Denise und Aaron stehen bereits unter der Kontrolle der Täter. Sie sollen aber noch gefügiger gemacht werden. Sie bekommen die Anweisung, Beruhigungsmittel einzunehmen. Wenn sie sich weigern würden, würde es ihnen verabreicht werden. Also gehorchen sie und nehmen die Tabletten. Aaron wird irgendwann auf eine Couch im Haus gesetzt. Er beginnt zu zittern und fragt nach einer Decke. Der Entführer entschuldigt sich darauf bei ihm und reicht ihm eine. Er habe nicht an die Temperatur gedacht, denn er selbst trägt einen Neoprenanzug. Also ihr kennt diese Anzüge, die man zum Beispiel beim Surfen trägt, diese Ganzkörper-Wasseranzüge. Aaron kann dort auf dem Sofa immer noch nichts sehen und ihm werden erneut seine Füße gefesselt. Diesmal mit einem Klebeband. Ihm wird gesagt, dass es am Boden einen Bereich gibt, den er nicht verlassen darf. Der Bereich ist mit Klebeband abgeklebt. Außerdem wird Aaron gesagt, dass eine Kamera installiert wurde, die ihn beobachtet. Ihm wird mitgeteilt, dass Denise entführt und mitgenommen wird und man ihn dann kontaktiert. Er soll genau auf die Anweisungen per Mail und Handy hören. Er könne sich aber schon mal um die Beschaffung von viel Geld bei seiner Bank vorbereiten. Innerhalb von 48 Stunden soll er das alles klären. Bevor Denise und der Täter das Haus verlassen, bekommt Aaron noch aufgetragen, dass er sich am Morgen krank melden soll und für Denise bei der Arbeit anrufen und einen Notfall in der Familie melden soll. Auf keinen Fall darf er die Polizei alarmieren. Ansonsten wird Denise sterben. Dann führt dieser Mann Denise aus dem Haus heraus. Aaron hört dann, wie der Wagen vor dem Haus gestartet wird und losfährt. Er kann nicht mehr länger gegen die Substanzen ankämpfen, die ihm verabreicht wurden. Er wird ohnmächtig. Am frühen Morgen wacht er kurz auf. Er schafft es, seine Hände zu befreien und die Schwimmbrille abzusetzen. An der oberen Ecke des Zimmers ist eine Kamera befestigt, die auf ihn gerichtet ist, und rotes Band markiert am Boden die Fläche, auf der er sich ja nur bewegen darf. Aaron meldet sich wie befohlen krank und schreibt Denise Chef. Das raubt ihm alle Kräfte, die er zu diesem Zeitpunkt hat. Dann schläft er wegen den harten Medikamenten wieder ein. Als er am Vormittag gegen 11.30 Uhr aufwacht, bekommt er die erste Anweisung. Er soll insgesamt $17.000 besorgen. Aaron befindet sich jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Vermutlich ist er noch geschockt und traumatisiert und fix und fertig von den Ereignissen. Er hat Panik um seine Freundin und er weiß nicht, zu was der Entführer alles fähig ist. Dann gibt es da diese Kamera und er soll die Polizei nicht rufen. Und das traut er sich auch nicht. Es ist wirklich eine verzwickte Lage. Er fragt bei der Bank nach, wie viel Geld er denn bekommen kann. Auf die Schnelle sind es etwa $3.000. Das teilt er dem Entführer mit. Danach bekommt er keine Antwort mehr. Die Panik in Aaron steigt immer weiter auf. Schließlich entscheidet er sich dazu, seinen Bruder, einen FBI-Beamten, anzurufen, und der sagt ihm sehr klipp und klar, dass Aaron sofort die Polizei einschalten soll. Gesagt, getan. Die Polizei wird alarmiert. Zu dem Zeitpunkt von Aarons Anruf ist es etwa 14 Uhr. Die Polizei fährt daraufhin zu Aaron und sie befragen ihn. Doch schnell wird klar, dass sie ihm nicht so richtig glauben. Die erste Frage, die sie ihm stellen, ist, ob er denn auf Drogen ist. Aaron erklärt sofort, dass er unter Drogen gesetzt wurde. Die Beamten betreten das Haus, deaktivieren die Kamera, die der Täter aufgestellt hatte, und befragen Aaron weiter. Besonders darauf, was Aaron in den letzten Stunden gemacht hat, konzentrieren sich die Ermittler. Und irgendwo kann ich das auch nachvollziehen. Schließlich sind seit Entführung bereits 9 Stunden vergangen und jede einzelne Sekunde zählt. Keiner weiß, was mit Denise gerade passiert, wo sie ist oder was die Entführer mit ihr vorhaben. Und in so einer Lage, Stunde für Stunde zu warten, ist eine Katastrophe. Die Ermittler vermuten, dass er irgendwas genommen hat oder Alkohol getrunken hat. Sie fragen ihn, ob er gefeiert habe. Es ist eine sehr angespannte Situation. Auf der einen Seite gibt es die Beamten, die an Aaron zweifeln und seine Geschichte nicht wirklich glauben. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Aaron, der völlig verzweifelt ist, vollkommen überfordert und sich große Sorgen macht. Aaron wird mit auf die Polizeistation genommen, um dort seine Aussage zu tätigen. Er soll seine Klamotten abgeben und bekommt dafür Häftlingskleidung. Ihm wird aber versichert, dass das kein Zeichen sein soll, dass er als Täter wahrgenommen wird. Es dreht sich einfach nur darum, herauszufinden, was mit Denise passiert ist. Und Aaron fängt an, alles zu erzählen, was ihm in den letzten Stunden passiert ist. Er redet komplett ungefiltert von den Unbekannten. Die anderen, sagt er immer wieder, die er nicht kennt und dass er keine Ahnung hat, wer das sein könnte. Aaron erzählt von Einbrechern, von abgeklebten Schwimmbrillen, von Anweisungen über Tonaufnahmen, die er über Kopfhörer bekommen hat. Und diese Geschichte macht die Zweifel bei den Polizeibeamten noch viel größer. Es wird seine DNS genommen und seine Befragung wird zunehmend zu einem Verhör. Er wird gefragt, wie das Verhältnis zu Denise zuletzt war und wie ihre Beziehung lief. Die Situation für Aaron spitzt sich immer weiter zu. Währenddessen wird das Haus auf Spuren untersucht. Es werden Fingerabdrücke und andere Hinweise festgestellt. Auf einem Laken im Schlafzimmer werden die Beamten dann fündig. Auf Aarons Bett wird eine Blutspur gefunden. Sie ist nur ganz klein, doch sie lässt Spielraum für neue Theorien. Mit Aarons Einwilligung wird ein Lügendetektortest gemacht, doch scheinbar besteht er nicht. Außerdem gibt es keine eindeutigen Spuren an den Haustüren, die zeigen würden, wie die möglichen Täter überhaupt in das Haus reingekommen sind. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, immer wieder kommen neue Vermutungen auf und die Theorien rund um Aaron werden größer. Hat er vielleicht Medikamente oder was Ähnliches von der Arbeit mitgenommen? Hat er sie Denise oder sich selbst verabreicht? Ist sie vielleicht dabei an einer Überdosis gestorben? Will er das nun vertuschen? Oder hat er sie vielleicht bei einem Streit die Treppe runtergeschubst? Ist irgendwas passiert und wollte er das einfach verstecken? Ist diese Entführung bloß ein Grund, eine Art, um seine Schuld zu vertuschen? Haben sie vielleicht beim Sex etwas Neues ausprobiert, was falsch gelaufen ist? All das sind Gedanken und Behauptungen, die nun einfach in den Raum gestellt werden. Aber statistisch gesehen sind bei solchen Fällen die Täter eben meistens keine Fremde. Natürlich erfahren die Beamten von dem schwierigen Liebeschaos in Aarons Leben mit seiner Ex-Freundin Andrea und Denise und das Hin und Her und sie wird ebenfalls befragt. Andrea erzählt, dass die Trennung der beiden sehr schlecht ablief. Sie erzählt aber auch, und jetzt haltet euch fest, dass Aaron in den letzten Wochen immer wieder versucht habe, sich ihr zu nähern. Und ich habe das Ganze mit den Ex-Partnern noch so verteidigt. Auch wenn er Denise nicht körperlich betrogen hat, wachsen die Zweifel gegenüber Aaron immer mehr. Wow, meine Kamera hatte keinen Akku mehr und das Aufladen hat so lange gebraucht, es ist mittlerweile einfach dunkel draußen. Zurück zu Aaron. Aarons Familie wird über die Vorkommnisse informiert. Seine Eltern kommen daraufhin auf das Polizeirevier. Dort beginnt dann eine Befragung von Aarons Eltern Marianne und Joe. Sie werden nicht zu ihrem Sohn gebracht, sondern direkt befragt. Man fragt nach Aarons Hintergründen und seinem Gewaltpotenzial. Seine Eltern sagen, dass Aaron mit so etwas nie zuvor Probleme gehabt hat und dass er auch nichts mit Drogen zu tun hat. Doch ein bestimmtes Bild von Aaron hat sich über die letzten Stunden des Verhörs immer mehr herauskristallisiert. Detective Matthew Mustard macht aus seinen Zweifeln kein Geheimnis. Nachdem er Aarons Version der Geschehnisse gehört hat, sagt er, ich glaube nicht, dass sie die Wahrheit sagen und ich glaube nicht, dass jemand in ihr Haus gekommen ist. Ist diese ganze unglaubliche Geschichte eine einzige Lüge? Sitzt vor dem Beamten ein Täter, ein grausamer Lügner oder ein Opfer? Nach 18 Stunden Verhör darf Aaron irgendwann dann gehen. 18 Stunden, ihr müsst euch mal überlegen, was das für eine unfassbare Stresssituation ist. In den 18 Stunden zweifelt er irgendwann dann selber an seinem Verstand. Immer wieder wird ihm gesagt, dass Denise tot sei und dass er die Schuld daran trägt. Immer wieder wird ihm gesagt, dass er ein Mörder sei. Es wird von der Polizei eine Pressekonferenz einberufen, damit die Öffentlichkeit in den Fall integriert wird. Es wird zunächst zwar nicht gesagt, dass Aaron der Anrufer bei der Polizei war, doch die Menschen können sich das schnell zusammenreimen. Detective Kenny Park sagt bei dieser Konferenz, dass sie den Fall wie eine Entführung mit Lösegeldforderung behandeln. Denise Vater Mike tritt ebenfalls vor die Kamera, um seiner Tochter eine Mitteilung zu senden. Er sagt seiner Tochter, dass sie geliebt wird und dass sie weiterkämpfen soll. Denise Eltern sind natürlich schockiert und verängstigt und sie fragen sich, warum es ihre Tochter getroffen hat und wo sie nun steckt und wie es ihr geht und was man tun kann, um sie zu retten. Denise Eltern Jane und Mike haben zu dem Zeitpunkt Aaron noch nicht persönlich kennengelernt, aber sie haben viel Gutes von ihm gehört und sie haben jetzt keine Anhaltspunkte, um ihm irgendwie zu misstrauen oder in ihm einen Täter zu sehen. Aber die Situation ist natürlich schwer. Für sie ist er irgendwo ja auch ein Fremder und ihn zu verteidigen, warum sollten sie das tun? Er ist der Hauptverdächtige Nummer 1. Außerdem bleibt Denise verschwunden und mit jeder Minute und mit jeder Stunde ohne ein Lebenszeichen von ihr wächst das Misstrauen. Und es gibt wirklich einige merkwürdige Details in Aarons Schilderung, die seine Story einfach unglaubwürdig machen. Laut Aaron wurden ihm während des Einbruchs von dem Einbrecher Fragen gestellt. Irgendwann fragt der Täter Aaron, ob seine Ex-Freundin Andrea und Denise sich ähnlich sehen würden. Aaron antwortet, dass beide Frauen lange blonde Haare haben. Er merkt, dass es diesen Einbrecher irgendwie verwirrt. Der erwidert dann, dass er wohl falsche Informationen habe. Erst im Laufe des Einbruchs wird dem Täter anscheinend klar, dass es sich bei Denise nicht um Aarons Ex-Freundin Andrea handelt. Und scheinbar ist das ein Problem. War eigentlich Andrea das Ziel? Aber sie wohnt schon seit Monaten nicht mehr in dem Haus. Und das passt ja irgendwie nicht zu dem ganzen super organisierten Vorgehen, das die Täter sonst gehabt haben. Und schlussendlich wird Denise eben doch entführt. Und dann gibt es da noch diese ganzen anderen Fragen, die einfach keinen Sinn zu machen scheinen. Wie ist der Täter unbemerkt ins Haus gekommen? Falls es nur ein Täter war, wie ist er zu dem Haus gekommen, wenn er mit Aarons Wagen weggefahren ist? Gab es mehrere Täter? Warum haben sie Neoprenanzüge getragen? Warum sollen sie ohne ein Motiv irgendwo einbrechen und eine Frau entführen, wo so eine Art der Entführung doch so extrem selten ist? Und warum ist die Lösegeldforderung verhältnismäßig zu dem Aufwand der Entführung so gering? Also klar, $17,000, das ist viel Geld, auf jeden Fall. Aber immer wieder ist die Rede von Lösegeldforderungen in Höhe von mehreren Hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Dollar. So eine große Gefahr eingehen, all der Stress für $17,000? Außerdem fehlt eine Bettdecke im Schlafzimmer. Was ist mit dieser Bettdecke passiert? Waren da Spuren drauf? Hat Aaron die Decke verschwinden lassen? Oder wurde etwas in die Decke eingewickelt? Die Version von Aaron als Partner, der die Kontrolle seiner Freundin gegenüber verloren hat, scheint für viele Ermittler die einzige zu sein, die Sinn macht. Es beginnt eine große Suche nach Denise. Niemand versteht so richtig, was da jetzt genau passiert ist und es gibt kaum einen Anhaltspunkt. Abgesehen davon scheint niemand etwas mitbekommen zu haben. Es scheint einfach keine Zeugen zu geben. Denise ist ja aus einer netten Gegend verschwunden. Warum ist niemandem da etwas aufgefallen? Ich meine, es war zwar noch früh morgens, aber es gibt auch schon Menschen, die um 4, 5 Uhr wach sind und sich für die Arbeit ready machen oder vielleicht nach einer durchzechten Nacht nach Hause kommen. Dass niemand eine ganze Entführung bemerkt hat, das ist irgendwie seltsam. Es werden nun Felder durchkämmt und Boote suchen in umliegenden Gewässern nach Hinweisen. Aaron scheint zu diesem Zeitpunkt schon so schuldig, dass viele nicht mehr von einer Entführung ausgehen. Man bereitet sich bei der Suche darauf vor, eine Leiche zu finden. Vielleicht denkt sich Aaron diese ganze Geschichte ja nur aus, um seine eigene Tat zu vertuschen. 31 Stunden nach Denise Verschwinden geht bei der Zeitung San Francisco Chronicle eine Nachricht ein. Es ist eine Sprachnachricht, auf der Denise zu hören ist. Sie sagt, dass sie am Leben ist. Außerdem spricht sie über einen Flugzeugabsturz, der zu dem Zeitpunkt ganz aktuell ist. Damit beweist der Entführer, dass sie noch am Leben ist. Diese Nachricht wirft aber erneut Fragen auf. Denise klingt auf den Aufnahmen nicht panisch oder ängstlich. Sie klingt eher entspannt. Sie hört sich nicht an wie jemand, der gerade in Todesangst festgehalten wird. Aaron wird wieder auf das Polizeirevier bestellt. Ihm wird die Nachricht gezeigt und danach werden ihm wieder Fragen gestellt. Er soll sich bei dem Entführer melden. Doch als Aaron sein Handy bekommt, ist das auf Flugmodus gestellt. Es kann also keine Nachrichten empfangen, obwohl das ja der einzige Weg ist, mit dem Entführer zu kommunizieren. Sprich, die Polizei hat ihm das Handy genommen und dann den Flugmodus da reingehauen und damit den wahrscheinlichsten Weg gekappt, um irgendwie den Entführer zu kontaktieren oder vom Entführer kontaktiert zu werden. Ich finde, das macht deutlich, dass die Polizei einfach direkt davon überzeugt war, dass Aaron der Täter ist. Also da hat anscheinend keiner mehr auf einen Anruf vom Entführer gewartet. Als der Flugmodus nun ausgestellt wird, werden sofort mehrere Nachrichten und entgangene Anrufe empfangen. Und wie gesagt, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ich will niemandem unterstellen, dass es Absicht war, aber in so einer Situation ist es natürlich das Allerwichtigste, dass der Kontakt zu dem Entführer funktioniert. Alles andere könnte für Denise in dieser Situation echt gefährlich werden. Am 25. März 2015 nimmt eine Überwachungskamera eine Frau auf. Sie läuft sehr langsam und scheinbar sehr entspannt eine Straße entlang. Über ihrer Schulter trägt sie eine Tasche. 2 Tage nach Denise Verschwinden sitzt sie mit ihrem Entführer in einem Auto. Irgendwann merkt sie, wie der Wagen stoppt. Der Mann lässt sie aussteigen, stellt ihr eine Tasche mit ihren Sachen hin und sie hört, wie das Auto wieder gestartet wird und sich immer weiter entfernt. Sehen tut sie nichts. Sie hat Klebeband über ihren Augen. Sie wartet und wartet und irgendwann traut sie sich, das Klebeband abzunehmen. Sie schaut sich in der Gegend um und schaut auf die Straßennamen. Da bemerkt sie, dass sie sich in der Stadt befindet, in der sie aufgewachsen ist. Sie läuft also zu dem Haus ihrer Mutter, aber niemand ist zu Hause. Sie ruft dann mit dem Handy eines Passanten ihren Vater an und hinterlässt ihm eine Voicemail. Dann läuft sie zu seinem Haus. Als auch dort niemand ist, wird sie von einem Nachbar ins Haus gelassen. Als ihr Vater die Voicemail abhört, ruft er sofort die Polizei. Da Denise Eltern gerade in Vallejo sind und dem Beamten dort bei der Suche und den Ermittlungen helfen und das 400 Meilen entfernt liegt, können sie nicht so schnell bei ihr sein. Beamte fahren dann zu der Wohnung des Nachbarn und befragen Denise. Sie erzählt von der Entführung und ihrer Zeit bei dem Täter. Denise wird gefragt, was passiert ist. Sie wird gefragt, ob sie missbraucht wurde. Sie verneint es. Dann fliegt sie nach Vallejo und als sie am Flughafen sitzt, ist sie ganz unruhig und nervös. Der Täter könnte ja jederzeit wiederkommen und sie erneut mitnehmen. Die Polizei hat in dem Fall jetzt also einen Mann, der eine unglaubliche Geschichte von einer unfassbaren Entführung erzählt, der sich erst Stunden später, nachdem seine Freundin ihm aus dem Bett gezogen wird, bei der Polizei meldet. Ein Mann, der als schuldig abgestempelt wurde. Ein Mann, den viele nur noch als Mörder gesehen haben. Und plötzlich taucht Denise wieder auf. Und alles wird nur noch merkwürdiger und seltsamer. Welcher Entführer sollte sie denn einfach so freilassen, quasi vor der Haustüre ihrer eigenen Eltern. Das Lösegeld wurde noch gar nicht bezahlt. Und dann gibt es da auch noch diese komische Sprachnachricht, auf der Denise wie das entspannteste Entführungsopfer überhaupt klingt. Es kommen immer mehr Zweifel auf. Es fallen von der Seite der Polizei Äußerungen, dass es sich bei der Entführung um ein inszeniertes Ereignis und nicht um eine echte Entführung handelt. Als Denise auftaucht, wird eine Pressekonferenz abgehalten, in der Aaron und Denise als Lügner hingestellt werden. Kenny Park sagt in dieser Konferenz, Zitat, Dieses Ereignis scheint abgesprochen zu sein und keine Entführung. Das Paar wird zu den bösen Menschen, die der Polizei unnötig Zeit geraubt haben und andere Fälle dadurch verhindert haben und Ermittlungen gestoppt haben. In den Medien wird Denise Auftauchen natürlich berichtet und schon bald gibt es die ersten Artikel, die eine Verbindung zu dem Buch Gone Girl ziehen. Kennt ihr das? Also das ist eine große Empfehlung an der Stelle von mir an euch. Guckt den Film, der ist so, so gut. Und hier gibt es jetzt einen kleinen Spoiler. Also wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, dann müsstet ihr jetzt kurz mal ein Minütchen skippen. Grob gesagt geht es um ein Ehepaar, das nach außen hin perfekt zu sein scheint. Die sehen gut aus, sind erfolgreich, Haus ist immer ordentlich, alles läuft. Aber nicht hinter den Kulissen. Der Ehemann hat eine Affäre und anstatt es richtig anzusprechen, anstatt darüber zu reden und die Dinge zu klären, möchte sich die Ehefrau rächen. Und sie inszeniert ihr Verschwinden. Sie hinterlässt dabei Hinweise und Spuren, die ihren Mann immer mehr als den Täter aussehen lassen. Und so werden Denise und Aaron jetzt in der Öffentlichkeit angesehen. Vielleicht war Denise wegen der ganzen Geschichte zwischen Aaron und seiner Ex-Freundin so sauer, dass sie es ihm heimzahlen wollte. Vielleicht handelt es sich um einen Racheakt. Und nicht nur die Medien, auch die Polizei fängt an, Denise als Gone Girl zu bezeichnen. Aber was ist wirklich passiert? Als Denise das erste Mal, kurz nach ihrem Auftauchen, mit Beamten geredet hat, hat sie unglaubliche Angst. Sie war noch nicht so lange von ihrem Entführer getrennt und ich kann mir gut vorstellen, dass man in so einer Situation noch keinen einzigen Gedanken fassen kann. Ich glaube, es zeigt uns auch, wie verstört und traumatisiert Denise ist. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch gefragt, warum sie nicht mit einem Passanten geredet hat, nachdem sie abgesetzt wurde. Warum sie nicht die Polizei oder einen Arzt kontaktiert hat. Sie hat einfach ihrem Vater die Voicemail dagelassen. Aber ich denke, wenn man so etwas Schlimmes erlebt in so einer Situation, da trifft man nicht immer die besten Entscheidungen oder Entscheidungen, die am rationalsten wirken. Vielleicht wollte sie auch einfach schnell zu ihren Eltern. Als Denise nun das erste Mal befragt wird, hat sie Angst, mit ihren Aussagen den Entführer zu verärgern und sie macht sich Sorgen, dass er zurückkommen könnte. Deshalb verschweigt sie zunächst einige Details der Entführung. Sie möchte ihren Liebsten nicht in Gefahr bringen, indem sie zu viel erzählt. Als sie aber in Vallejo ankommt und mit ihrem Anwalt spricht, fühlt sie sich endlich etwas sicherer und fängt an, von ihren schrecklichen 48 Stunden zu erzählen. Nachdem Denise aus dem Haus gezerrt wurde, wird sie, immer noch gefesselt, in den Kofferraum gelegt. Das Auto fährt los und es vergeht eine gefühlte Ewigkeit, bis Denise aus dem Kofferraum rausgelassen wird. Sie wird an einen abgelegenen Ort gebracht, unter Drogen gesetzt. Dadurch wird sie natürlich gefügiger und auf einem kalten Betonboden wird sie dann abgelegt. Dort liegt sie dann und hört, wie der Entführer im Haus putzt. Während sie also auf dem Boden verharrt, unfähig sich zu bewegen und nur die Putzgeräusche hört, denkt Denise, dass sie sicher sterben wird. Sie glaubt, dass der Mann ein Serienmörder ist und gerade seinen letzten Mord wegwischt, bevor er sie töten wird. In diesem Moment schwört sie sich, dass sie nicht schreien oder betteln wird, egal was nun auf sie zukommt. Sie wird ruhig bleiben und dankbar für ihr Leben sein, das sie bis hierhin hatte.
I'm just gonna stay calm and be grateful for the life I had.
Denise wird in der Zeit der Entführung mehrfach sexuell missbraucht. Sie erzählt nun, dass sie zweimal von dem Entführer vergewaltigt wurde und dass er das auch aufgezeichnet habe. Dadurch erpresst er sie. Er sagt, dass er das Video im Internet veröffentlichen wird, wenn sie der Polizei etwas erzählt. Auch erzählt sie erst in Vallejo, dass der Täter vermutlich beim Militär war und dass er gesagt hat, dass er zu einer kriminellen Organisation gehören würde. Die Entführung sei also auf Anweisung einer anderen Person hin passiert. Und es gäbe wohl noch zwei weitere Täter. Also insgesamt sind es drei. Durch die Befragung von Denise Eltern wissen die Beamten, dass sie als kleines Kind leider schon mal Opfer von sexueller Gewalt geworden ist. Detective Mustard soll zu ihrer Mutter daraufhin gesagt haben, dass es vorkommt, dass Opfer von sexueller Gewalt Jahre später nochmal behaupten, dass ihnen sowas passiert sei. Er deutet also immer noch an, dass alles eine große Lüge sein könnte. Denise Mutter sagt, dass sie nach dieser Aussage fassungslos war. Zu Recht. Es gibt einige Aussagen der Anwälte und der Polizeibeamten, die sich widersprechen. Nach Denise Aussage über ihre Vergewaltigung ordnet ihr Verteidiger eine medizinische Untersuchung an. Diese wurde aber scheinbar hinausgezögert und nicht sofort gemacht. Laut dem Verteidiger Doug Rappaport soll jemand gesagt haben, Zitat, lass sie einfach in ihren Kleidern schlafen und nicht duschen und wir reden morgen früh weiter. Diese Darstellung der Ereignisse wird aber von anderen Beteiligten bestritten. Wenn es so gewesen sein sollte, dann wäre das eine absolute Katastrophe. Aber man weiß es eben nicht. Der Polizeibeamte Matthew Mustard soll in einer anderen Situation gesagt haben, dass wer auch immer als erstes zugibt, dass die Geschichte nur ausgedacht ist, Immunität bekommen soll. Er bestreitet jetzt, das je gesagt zu haben. Bei weiteren Untersuchungen stellt sich dann heraus, dass der Blutfleck von Erins Bett ein alter Blutfleck war, der bei der Wäsche nicht mehr rausgehen wollte. Ich habe mich da gefragt, ob alle das vielleicht schon wussten und damit einfach mehr Druck auf Erin ausgeübt werden sollte. Denn ich kann mir vorstellen, dass man sehr schnell nachweisen kann, wie alt so ein Fleck auf der Bettwäsche nun ist. Am Tag nach Denise Auftauchen geht bei der Zeitung San Francisco Chronicle erneut eine Nachricht ein. Der Entführer schildert Details seiner Tat und Fotos, mit denen er seine Entführung beweist. Er ist überrascht, dass seine Entführung nicht ernst genommen wird. Der Täter nennt Denise Opfer F und schreibt, wir haben es getan. Wir würden lieber das Risiko eingehen, die Wahrheit zu enthüllen, als in einer Welt zu leben, in der jemand wie Opfer F erneut zum Opfer wird. Das ist schon alles ein bisschen verrückt. Vielleicht zu verrückt für die Polizei. Warum sollten sich Täter, die einfach davongekommen sind, jetzt nochmal freiwillig melden, freiwillig nochmal Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Und warum haben sie Denise freigelassen, ohne das Geld einzukassieren? Die Polizei ist immer noch nicht überzeugt. Denise ist in der Situation einfach verzweifelt. Sie hat die letzten Tage um ihr Leben gefürchtet. Sie hat einfach nur daran gedacht, zu überleben. Und nun ist sie froh, wieder in der Freiheit zu sein. Niemals hätte sie damit gerechnet, dass ihr nicht geglaubt wird und dass sie nicht als glaubwürdig gilt. Und genau das Gleiche denkt sich Erin. Er wollte einfach nur alles erzählen, was er weiß, und es wird ihm nicht geglaubt. Es vergeht eine Woche seit der Nacht, in der Denise und Erin im Schlaf überrumpelt wurden, bis sich das Paar wieder sieht. Beide haben ein bisschen Angst, wie dieses Treffen nun wird und was der andere über den Vorfall denkt. Schließlich gelten sie beide als Verdächtige. Als sie sich dann aber endlich sehen, freuen sie sich einfach und sie weinen und umarmen sich ganz lange. Ab da gehen sie gemeinsam durch eine schwere Zeit. Immer wieder müssen sie sich verteidigen, sie müssen sich mit ihrer Angst vor dem Täter auseinandersetzen. Etwa anderthalb Monate nach dem Einbruch geht ein Paar in Dublin, etwa eine Stunde von Vallejo entfernt, ins Bett. In der Nacht wachen sie auf und ein Mann steht bei ihnen im Schlafzimmer. Er gibt ihnen Anweisungen, sich zu fesseln. Der Ehemann ergreift in der Situation in einem Moment seine Chance. Er greift den Einbrecher an, woraufhin der flieht. Doch er verliert sein Handy bei dieser Auseinandersetzung. Der Eigentümer des Handys wird ermittelt und führt die Beamten zunächst zur Eigentümerin. Diese Eigentümerin ist eine ältere Frau und darüber gelangt die Polizei dann zu ihrem Sohn, der das Handy regelmäßig verwendet. Der Name des Manns ist Matthew Möller. Und ganz zufällig hat der sein Handy am Vortag verloren. Auf dem Papier ist Matthews Leben bis zu diesem Zeitpunkt unscheinbar und genauso würde man wahrscheinlich auch sein Äußeres bezeichnen. Er war bei der US-Marine und hat danach an der Harvard Law School studiert. Von der Mutter erfahren die Beamten, dass sich Matthew gerade in einer Hütte in der Nähe eines Sees aufhält. Die Polizei fährt also zu der Hütte. Sie nehmen den Verdächtigen mit aufs Revier und beginnen, die Unterkunft zu durchsuchen. Und sie finden so einiges. Laptops, Handys, Elektroschocker, Skimasken, einen gestohlenen Wagen, Schwimmbrillen, die mit schwarzem Tape abgeklebt wurden, und Wasserpistolen, die schwarz angemalt wurden, damit sie echt aussehen. Unten an den Waffen wurden Laserpointer angeklebt. Natürlich sieht das im Dunkeln aus wie ein richtig gutes Gewehr. All das erinnert die Beamten in Dublin natürlich an einen Fall aus der letzten Zeit. Hier wurde so viel geplant und organisiert. An einem der Schwimmbrillen wird dann auch noch ein blondes Haar gefunden. Bei den weiteren Untersuchungen stellt sich heraus, dass Matthew auch bereits in anderen Fällen verdächtigt worden ist. Man konnte ihm aber nie etwas nachweisen. Es ist Detective Caruso, die sich während der Ermittlungen an die Schlagzeilen des Gone Girl-Falls in Vallejo erinnert. Sie stellt die Verbindung her. Ihre Vermutung wird überprüft und schnell können Hinweise gefunden werden. Das gestohlene Auto, das Matthew gefahren ist, war am Tag, als Denise freigelassen wurde, an diesem Standort. Das finden sie über das GPS heraus. Zudem wird Aarons Computer in Matthews Hütte gefunden. Das sind natürlich belastende Beweise. Matthew wird angeklagt. Er bekennt sich für die Entführung schuldig und wird zu 40 Jahren Haft verurteilt. Denise und Aaron glauben noch heute, dass es mehr als einen Täter gegeben haben muss. Denise hat während dem Einbruch 4 Beine gesehen. Das würde ja heißen, dass 2 Personen anwesend waren. Außerdem hatte ihr Entführer ja auch gesagt, dass mehr Personen hinter all dem stecken. Doch Matthew ist der Einzige, der für die Tat an ihnen belangt wird. Er sagt später aus, dass es keine anderen Komplizen gab und dass er das nur mit Hilfe von Tonaufnahmen gefaked hat. Falls es weitere Täter gab, dann laufen die immer noch auf freiem Fuß herum, ohne je eine gerechte Strafe bekommen zu haben. Mit dieser Angst vor der Unbekannten müssen Denise und Aaron leben. Außerdem wird auch nie geklärt, was das Motiv war. War Denise das Ziel oder vielleicht doch Andrea? Warum dieses Haus? Und warum hat niemand auf das Geld bestanden? Denise und Aaron erfahren nie, warum sie Opfer diese Entführung geworden sind. Eigentlich könnte man erwarten, dass die Polizeibeamten in Vallejo, die Denise und Aaron als Lügner betitelt haben, sich öffentlich entschuldigen. Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Paar, das das Schlimmste erlebt, was man so erleben kann. Nachts aus dem Schlaf gerissen, ein Mann mit Waffe, also mindestens einer. Dann wird sie entführt und 48 Stunden der Angst und des Bibberns und des sexuellen Missbrauchs. Und die beiden werden nicht als Opfer, sondern als Täter betrachtet, als Lügner. Und das in allen Medien und Nachrichten. Das ist meiner Meinung nach schlimmster Rufmord. Natürlich ist es wichtig, dass die Polizei alle durchleuchtet und auch äußert, wenn es irgendwo einen Verdacht gibt. Aber keiner hat den beiden so richtig eine Chance gegeben. Eine öffentliche Entschuldigung durch eine Pressekonferenz oder irgendetwas anderes, die gab es nie. Fehler sind in Ordnung, aber man muss auch die Größe haben, sich dafür zu entschuldigen. Es gibt wohl eine schriftliche Entschuldigung, aber die macht ja nicht das gut, was in der Öffentlichkeit gelaufen ist. 2016 reichten Denise und Aaron Klage gegen die Stadt Vallejo und das Polizeidepartement ein, unter anderem wegen Verleugnung. Es folgt eine außergerichtliche Einigung, bei der niemand die Schuld zugewiesen wird und Denise und Aaron bekommen eine Entschädigung von 2,5 Millionen Dollar. Das macht natürlich nicht gut, was passiert ist, aber 2,5 Millionen Dollar, damit kann man sich's auch gut gehen lassen. Heute sind Denise und Aaron immer noch zusammen. Vielleicht sind sie durch diese ganzen Erlebnisse noch mehr zusammengewachsen. 2018 heiraten sie und sie laden auch ihre Anwälte ein. Mit ihrer Hilfe haben sie es geschafft, diese enorm belastenden Anschuldigungen von sich weisen zu können. Denise wird irgendwann schwanger. Ihre Tochter kommt 5 Jahre nach Denise' Entführung auf die Welt. Ein paar Monate später folgt dann die zweite Tochter. Das Paar schreibt irgendwann dann auch ein Buch über die Geschehnisse mit dem Titel Opfer F, von Verbrechensopfern zu Verdächtigen, zu Überlebenden. Denise redet später häufig über ihr Schicksal und ihr Trauma und über das, was sie durchmachen musste. Viele Therapien helfen ihr, aber sie sagt auch, Zitat, es gibt Hoffnung, es mag Zeit brauchen und viel harte Arbeit sein, aber es gibt Hoffnung. Ja, Freunde, ein Fazit. Aaron hat in seinem Leben Fehler gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass er die Beziehung mit Denise geführt hat, als er noch Kontakt zu seiner Ex-Freundin gesucht hat. Und ja, darüber darf man diskutieren. Auch hier in den Kommentaren. Viele Dinge waren nicht okay. Aber die beiden haben darüber gesprochen. Denise wollte ihm verzeihen. Sie waren bereit für einen Neuanfang. Und Aaron wollte sein Verhalten ändern. Ihm war klar, dass er Denise liebt und dass er es richtig machen möchte. Und genau zu diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Neuanfangs, passiert dann sowas. Eine Entführung. 48 Stunden lang purer Terror. Angst auf allen Seiten. Und dann die große Frage, wer hat Schuld? Und dass die Menschen die Schuld auf ihren Schultern tragen mussten, die die eigentlichen Opfer waren, das muss sich schrecklich anfühlen. Wir kennen es alle noch, wenn man irgendwie verpetzt wurde für irgendwas, was man nicht gemacht hat. Und das alleine, ein schreckliches Gefühl. Ich freue mich einfach unfassbar, dass die beiden es trotzdem geschafft haben, zusammen zu bleiben. Dass sie anscheinend an sich und ihrer Beziehung und all dem, was passiert ist, gearbeitet haben. Und Denise' Worte, die sind mir direkt ins Herz gegangen. Es gibt Hoffnung. Und egal, in welcher Lebensphase ihr gerade steckt und was bei euch gerade abgeht, es gibt Hoffnung. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.